Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Ich bin Jördis.
Und ich bin Pia. Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank und deshalb werde ich den Fall heute erzählen.
Genau, ich bin schon total gespannt. Du hast mir ja nichts erzählt.
Nee, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch erstmal überlegt habe, was ich nehmen soll. Weil ich habe so ein bisschen recherchiert und dann durch Zufall einen Artikel gefunden, wo es um einen Rapper geht, der zum IS-Terroristen wird.
Boah, du suchst ja immer die krassen politischen Fälle aus. Ja, ich bin gespannt.
Und erzähle ich jetzt noch kurz was zu. Da habe ich mich dann erstmal eingelesen, fand ich super interessant, weil ich mir auch so denke, boah, diesen Mindset-Wandel, wie funktioniert sowas? Und bin dann auf einen Podcast gestoßen von einer Journalistin. Es geht nämlich um den Rapper Desodog, das ist ein Berliner Rapper, Gangster-Rapper gewesen. Und die guckt sich in dem Podcast die Frage an, wie konnte es passieren, dass aus dem Gangster-Rapper aus ihrem Kiez, also es war tatsächlich mal fast ihr Nachbar, okay, er ist ein radikaler Islamist und später ein international gesuchter Terrorist wurde. Das sind 6 Folgen, habe ich mir angehört.
Krass.
Super spannend. Mhm. Und da habe ich selber gemerkt, wie wenig ich überhaupt auch über diese Thematik weiß. Mhm. Und ich fand das sehr gut, weil die auch viele Begriffe einfach mal erklärt haben. Was heißt denn überhaupt Salafismus? Also einfach, dass die auf Begriffe eingegangen sind. Dann sprechen die auch mit dem Bruder, mit Angehörigen, mit Leuten aus der Szene, aber auch mit dem BKA auch, aber auch mit vielen so Experten und Wissenschaftlern, die das erforschen. Also zum Beispiel, was hat Rap auch mit dem ganzen Thematik zu tun, also diese Szene. Aber auch das Recruiting, gerade bei jungen Leuten. Mhm. Und da war auch ein Thema Social Media, weil es gibt auch ganz viele salafistische Influencer.
Ach krass, das wusste ich überhaupt nicht.
War mir auch nie so bewusst. Und gerade TikTok ist da wohl so anfällig, weil da ja so kurze Videos gepostet werden, wo die dann die Leute mit anziehen wollen.
Okay.
Und haben die auch von einem sehr jungen Mädchen berichtet. Also einfach nur krass.
Mhm.
Und deshalb habe ich gesagt, an so ein Thema traue ich mich einfach nicht ran.
Mhm.
Aber ich möchte gerne den Podcast empfehlen. Wir werden ihn auch noch verlinken, weil er einfach mega spannend war. Mega vielseitig, super viele Infos und ich habe viel dazu gelernt.
Okay, jetzt bist du schon irgendwie voll ins Thema eingestiegen.
Sorry, aber ich wollte immer so einen Umriss geben.
Alles gut, ist ja gar kein Problem. Ich würde dann auch sagen, dann reden wir jetzt auch gar nicht lange um heißen Brei herum. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an mit der Mode im Mord hier und dann starten wir direkt rein, oder?
Ja, stimmt, erstmal, ich war ja noch gar nicht dran.
Nee, ist nicht schlimm, ich habe mich ja schon gemeldet, aber...
Ja gut, sorry, ich packe den Link in die Infobox und jetzt sag uns mal, was Trend war, wenn wir das Mord ja nicht schon hatten.
Ja, das erzähle ich jetzt gleich. Also wie du ja gerade schon angedeutet hast, habe ich dir ja gerade schon erzählt, dass wir das Mordjahr 1997 schon zweimal tatsächlich hatten.
Okay.
Und jetzt musste ich natürlich mir ein bisschen was dazu raussuchen, was dieses Jahr irgendwie besonders gemacht hat, auch modisch. Und dann würde ich natürlich erstmal damit starten, dass natürlich wie alle durch unsere erste Folge auch wissen, dass Gianni Versace in diesem Jahr ermordet wurde und Lady Di starb bei einem Autounfall. Dann wurde 1997 zum ersten Mal quasi die Tamagotchis in Deutschland verkauft oder weltweit verkauft und wurden zum absoluten Must-Have von diesem Jahr.
Hattest du einen?
Nein, ich wusste, dass du die Frage stellst und dann, ich hatte tatsächlich keinen, aber meine Schwester hatte eins.
Ich hatte nämlich auch keinen. Ich hatte auch keinen Gameboy, ich durfte sowas alles
nicht. Ja, wir waren auch 4, ne? Wir waren ja noch richtig klein.
Okay, da hatten wir
das. Aber einen Gameboy hatte ich tatsächlich, einen lilanen Gameboy Color, den habe ich auch noch.
Ich weiß auch, welches Spiel, wir haben nur Tetris gespielt.
Ja, meine Mutter hat nämlich immer die Rakete geschafft und die habe ich tatsächlich auch 2-mal geschafft. Aber ich durfte das nie vorm Schlafengehen spielen, weil dann war ich immer so aufgewühlt, dass ich nicht schlafen konnte. Deswegen durfte ich immer nur spätestens bis Nachmittag spielen.
Oh nein, ja.
Und was zum ersten Mal in Amerika ausgestrahlt wurde, waren die Teletubbies. Und da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Ich hatte nämlich, ich glaube, den roten auch als Kuscheltier.
Po ist das, oder?
Ja, kann sein.
Tinky Winky, Tipsy,
Lala.
Dipsy oder Tipsy?
Ich glaube, Dipsy. Tipsy heißt betrunken. Ich glaube nicht, dass sie... Ich glaube eher Dipsy.
Dipsy, Lala und Po.
Und der Staubsauger.
Oh, wie hieß der denn nochmal? Hieß der immer nur Staubsauger?
Ich glaube, der hatte einen Namen, aber ich weiß es auch nicht. Naja, und dann noch eine Sache, die mir ins Auge gesprungen ist, die ich tatsächlich auch nicht wusste, dass die Marke Buffalo die von einem Deutschen gegründet wurde, von Michael Conradi in Hochheim, verkaufte zum ersten Mal oder machte da in diesem Jahr zum Topseller seine diese typischen Plateauschuhe, die jetzt auch wieder modern sind. Und die durften auf keinem Rave fehlen. Und die ja, sind ja, wie gesagt, heute auch wieder modern. Ne?
Aber bei Buffalo, ich muss immer an diese Feuerschuhe
ja, denken. Da haben wir unsere Eltern bekniet, dass wir die kriegen.
Hattest du die blauen?
Nee, ich hatte die weißen mit rot.
Ich hatte nämlich schwarz mit rot und ja, wie eine Flamme. Und ja. Hatte Ali bestimmt.
Ali hatte die blauen. Ja, das weiß ich auch noch. Naja, und dann darüber hinaus habe ich mir halt noch so ein bisschen angeguckt, was vielleicht so Modesünden waren in dem... ja, da habe ich aber tatsächlich nur zwei gefunden. Und zwar Demi Moore hatte in dem Jahr bei einem öffentlichen Auftritt einen knielangen hellblau-schwarzen Mantel an mit so roten und grünen Blumenstickereien unten und einen riesengroßen hellblauen Pelzkragen. Und dazu trug sie so ein changierendes, schwarzes, langes, knöchellanges Kleid mit so offenen High Heels. Also es sah furchtbar aus. Ich fand es ganz, ganz schrecklich jetzt. Nicht nur wegen des Pelzes, sondern auch, weil es einfach irgendwie die hinten Kombi. Vorne nicht. Mhm. Und dann hier auch nur so eine rote Kette und irgendwie ganz furchtbar. Und Naomi Campbell hatte bei einem Auftritt auf dem Laufsteg eine weiße, ich glaube, es war Feinripp, aber man könnte es auf dem Foto nicht so ganz genau erkennen, eine Unterhose an.
Oh Gott.
Ja. Und dazu einfach so ein halb bauchfreies, schwarzes, durchsichtiges Top. Also das waren auf jeden Fall zwei Modesünden, die ich in diesem Jahr herausgefunden habe. Was ich auch relativ häufig gelesen habe, aber irgendwie konnte ich jetzt mit den Vereinen nichts anfangen, waren sehr viele Modesünden, die angeblich bei irgendwelchen Fußballtrikots begangen wurden. Aber wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, deswegen habe ich das jetzt mal außen vor gelassen. Aber das fand ich auf jeden Fall irgendwie ziemlich witzig.
Vor allem, wenn das dann in dem Jahr dann auch so präsent ja, war, dann genau. Haben ja alle irgendwie ja. Was verbockt.
Dann habe ich irgendwie noch von so einem Tennisclub mir so Trikots angeguckt. Da habe ich gedacht, also die kenne ich überhaupt nicht.
Aber würdest du auch nicht anziehen, so wie die aussehen?
Nee, das ist halt so richtig retro, ne? Also so mit gestreift und viel bunt und möglichst viel Print irgendwie da drauf. Also ja, schon so retro jetzt halt aus unserer Perspektive, ne?
Geil.
Ja.
Ja, danke.
Ja,
ich
gerne.
Ich finde, das ist super gelöst, dass wir das, dafür, dass wir das Mordjahr schon zweimal hatten.
Ja, war so.
Sehr gut. Ja, dann würde ich direkt sagen, fange ich mit dem Fall an.
Ja, bin ich gespannt.
Und letztes Mal habe ich ja erzählt, dass ich in Urlaub fahre.
Mhm.
Und deshalb werde ich diese Folge mal mit einem Lied anstimmen.
Oh, ich bin gespannt.
Und dann musst du raten, was für ein Fall ist.
Okay.
Ich kann nicht singen, deswegen hoffe ich, dass jetzt nicht alle abschalten. Legen wir mal los.
Okay.
Aber piep drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und tschalala.
Okay, es hat auf jeden Fall was mit Mallorca zu tun.
Ja. Und womit genau?
Ballermann?
Mit dem Ballermann, ja. Und woran denkst du, wenn du an den Ballermann oder auch gerade an den Bierkönig denkst?
Bier, Feiern, Exzesse. Lange Nächte, beziehungsweise kurze Schlafnächte, Strand, viele Menschen, viele betrunkene Menschen, viele Menschen, die Drogen konsumiert haben. Ja, das ist so.
Du beschreibst es perfekt. Also Alkoholexzesse, Schlagermusik, das fehlt dir noch.
Ja, stimmt.
Grüne Musik, dann die Helmuts, die ganz viel verkaufen.
Die Helmuts, geil.
Doch hinter all dem verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, von dem die meisten nichts wissen. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich glaube, ja. Aber ich will jetzt noch nichts sagen. Ich sagte, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Okay,
okay,
aber erzähl.
Manfred Meise wurde 1948 geboren und wird ein erfolgreicher Gastronom in Frankfurt. Er betreibt in den 1980er Jahren erfolgreich verschiedene Lokale in der Main-Metropole. 1989 wandert er an die Playa de Palma aus. Das Einzige, was er dabei hat, ist ein Koffer voller Geld. Und dann habe ich auch einen Artikel gelesen, da lernt er da auch seine also Freunde, die später Freunde von ihm sind, kennen. Die sprechen ihn auch an und sagen, ja, was hast du denn da drin, eine Million? Und dann sagt er so, haha, nee, nur eine halbe. Mhm. Und sein Traum ist es, dort ja ein Lokal zu erwerben und das ganz, ganz groß zu machen und dann reich zu werden. Und für uns ist es ja erstmal im ersten Augenblick verrückt. Wie kann jemand so seine ganzen, alles abbrechen hier in Deutschland und einfach mit einem Koffer voll Geld nach Mallorca gehen und denken, er wird der König von Mallorca.
Vor allen Dingen damals war es ja noch nicht so, dass du irgendwie für 19 Euro dahin fliegen konntest, sondern da war ja so ein Flugticket wahrscheinlich auch noch relativ teuer, ne? Also
denke ich auch mal, ja. Aber er macht das auf jeden Fall, weil er da einen Laden erwerben will. Da macht er sich auch auf die Suche, schaut sich verschiedene Sachen an und dann schaut er sich auch eine Bar an, die erst ein Jahr zuvor eröffnet wurde. Jedoch lief sie nicht gut und war auch schon sehr heruntergekommen. Aber Meise verliebte sich sofort in die Bar auf den ersten Blick. Es ist nämlich nicht nur irgendeine Bar, sondern der heutige Bierkönig. Er kauft die Bar und krampelt den Laden komplett um. Der Biergarten nach deutschem Vorbild mit Disco im Freien öffnet am 21. April 1990 und revolutioniert in den folgenden Jahren die Partyszene an der Playa. Zuvor wurde hauptsächlich in der Bierstraße gefeiert. Ich wusste gar nicht, wo die Bierstraße
ich
ist.
Ich auch nicht. Ich kenne nur die Schinkenstraße.
Genau, aber vom Ballermann 0 ist
da muss ich einfach eine coole Story erzählen. Wir waren ja auch schon öfter mal zusammen auf Mallorca. Und das letzte Mal, weißt du das noch, als wir da waren, dass wir tatsächlich am Ballermann 0 gewohnt haben?
Ja, weil dieses Mal sind wir nämlich da mit dem Bus ausgestiegen. Da habe ich dann gesagt, hier oben haben wir gewohnt. Wir haben sogar
überleg mal bitte, wie so weit das ist.
Ja. Also wenn du nüchtern daherläufst, ist es gar nicht so weit. Aber auch nachts, es hat sich immer so lange angefühlt.
Ja.
Also es war schon krass, wenn man... Also ein Tipp, wenn man in die Schinkenstraße möchte zum Feiern, also wenn man Partyurlaub machen möchte, kein Hotel am Ballermann 0 nehmen.
Ja. Wir haben es wahrscheinlich genommen, weil es so billig war und wir so, oh, das ist am Ballermann und total günstig. Ja. Komm, wir buchen mal, keine Ahnung von nichts. Und dann so, oh, wir sind am Ballermann 0, cool.
Ja, aber am schönen Hafen.
Ja, das stimmt. Nee, war ja auch... Hat ihm nicht geschadet.
Da mussten wir doch immer noch diesen langen Berg hoch.
Ja, und da haben wir jeden Mittag, da hatten wir ja wie heißt denn das nochmal, All-In.
Ja.
Und da haben wir immer Pommes und Nudeln gegessen, das weiß ich noch.
Aber haben wir nicht immer mittags Chips am Strand gegessen und dann abends die Nudeln?
Oder das kann auch sein.
Wir haben doch jeden Tag uns diese Packung
grüne
Pringles. Jeden Tag haben wir die gegessen, dass wir nicht nach Hause gerollt sind. Okay, machen wir weiter. Also... Damals war noch die Bierstraße sehr präsent, aber jetzt durch den Bierkönig, der in der Schinkenstraße ist, rückte die immer mehr in den Mittelpunkt und so hatte eine neue Ära begonnen. Auch Meisel profitierte als Inhaber von dem Erfolg des Bierkönigs und konnte sich eine Finca mit 25.000 Quadratmeter Land leisten. Hier lebte er mit seiner Freundin, seinem Sohn und rund 2000 Papageien, die er als Hobby züchtete. Diese Leidenschaft hatte er von seinem Papa geerbt, der einen Zoohandel in Frankfurt besitzt und ein großes Herz für Papageien hat. Mit 13 Angestellten kümmerte sich Meisel um die Tiere. Also die wurden wirklich sehr gut versorgt.
Ja gut, aber bei 2000 Papageien brauchst du wahrscheinlich auch 13 Angestellte um die...
Ich habe gerne mal das Gehege gesehen, das muss ja auch riesig sein.
Das war wahrscheinlich so eine riesengroße Voliere, ne? Aber gut, bei 25.000 Quadratmetern hast du ja wahrscheinlich auch genug Platz.
Ja, und das nötige Kleingeld. Auf den ersten Blick ist die Geschichte von Meisel ein Traum. Ein Mann, der mit einem Koffer voll Geld sein großes Glück kauft und mit dem Bierkönig etwas erschaffen hat, was bis dahin undenkbar war. Doch dieser Traum wird in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1997 zum Albtraum. Die Nacht ist regnerisch und voller Gewitter. Was genau geschah, ist bis heute jedoch ungeklärt.
Ist das ein Cold Case?
Ja.
Ich sag jetzt nichts dazu. Ich hatte das nämlich auch so in Erinnerung, dass das ein Cold Case ist.
Und ich hasse ja Cold Cases. Aber als ich geguckt habe, okay, wir waren auf Malle und ich habe das ja immer, also gucke ja immer, wenn wir im Urlaub waren, dass wir was aus dem Land nehmen. Und dann kam das, dann dachte ich, ich muss jetzt den Ballermann-Fall vom Bierkönig machen. Weil wir sind ja auch eher Bierkönig-Kinder.
Ja,
und es wird immer mehr zum Megapark-Gänger. Die meisten Leute gehen jetzt im Megapark.
Echt? Aber nur, weil es davon 8 bis 12 Freibier gibt,
ja, aber auch
oder?
Abends.
Okay.
Und ich, weiß nicht, mein Herz schlägt, wenn, für den Bierkönig.
Das ist vollkommen in Ordnung, würde ich so unterschreiben.
Sehr gut. Deswegen mache ich jetzt mal weiter. Es gibt viele Theorien und der Fall ist auch in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist immer noch Hoffnung, dass es irgendwann aufgeklärt wird. Um 8 Uhr am nächsten Morgen betritt eine Angestellte die Finca von Meisel um ihre Schicht anzutreten und um sich um die Papageien zu kümmern. Sie betritt die Finca und findet drei Leichen. Sie liegen im Bürotrakt neben dem Wohnhaus Kopf an Kopf. Es sind der 49-jährige Meisel, sein 8-jähriger Sohn und die Angestellte Claudia Leisten. Die Opfer wurden nach Mafia-Manie hingerichtet. Die Killer ermordeten Meisel durch ein Kissen mit 2 Schüssen einer kleinkalibrigen Waffe in den Hinterkopf. Seinen 8-jährigen Sohn sowie die Angestellte Claudia Leisten mit je 2 Schüsse in die Schläfe. Der Gerichtsmediziner ermittelt, dass der Todeszeitpunkt ungefähr 12.30 Uhr, also 12.30 Uhr nachts war.
Boah, welche Menschen bringen einfach Kinder um, ne? Das ist so.
Finde ich auch schlimm. Vor allem, der hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Aber warum wurde auch die Angestellte erschossen, wenn er es auf Meisel abgesehen hatte? Klar, dass er das Kind, dass es tot ist, ist natürlich auch eine Riesenkatastrophe. Aber warum auch die Angestellte? War sie zur falschen Zeit am falschen Ort oder wurde sie verwechselt? Claudia Leisten war Meisels Tierpflegerin und kümmerte sich um seine wertvollen Papageienzucht. Theorien besagen, dass sie womöglich mit Meisels Lebensgefährtin Diana R. verwechselt wurde. Diese war zu dem Zeitpunkt nicht da. Sie war hochschwanger und zu diesem Zeitpunkt bei einer Untersuchung in Deutschland.
Oh, überleg mal, wie schrecklich das ist.
Und dann erfährt sie natürlich auch davon, dass ihr Sohn und ihr Mann tot sind. Und sie macht sich dann sofort auf die Rückreise und kommt noch an demselben Tag nach Palma zurück. Es entwickelt sich dann ein Spießrutenlauf. Also Dutzende Fotografen wollen Fotos von ihr und die Polizei muss ihr sie wirklich unterstützen, um sie auch abzuschirmen. Denn die Playa wird zur Anlaufstelle für Reporter, vor allem von deutschen und spanischen Medien. Aber auch Zeitungen und Zeitschriften aus anderen Ländern schicken Mitarbeiter. Es sind zu diesem Zeitpunkt mehr Medienleute unterwegs als normale Urlauber.
Ja gut, war auch Dezember, ne?
November ist es so, natürlich November. Auch außerhalb der Saison, aber trotzdem fand ich, das ist nochmal die Masse. Und wenn das dann auf die alleinerziehende Mutter dann da einwirkt, oder jetzt alleinerziehende Mutter, fand ich schon schlimm. Deshalb fängt die spanische Polizei eine Informationssperre. Und dies führt dann dazu, dass die Journalisten nicht viele Fakten haben und sich dann ihre eigene Geschichte zusammenreimen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass es verschiedene Theorien gibt. Was ist das Motiv, den Bierkönig von Mallorca hinzurichten?
Auf jeden Fall Geld.
Ja, die Ermittler untersuchten den Tatort und fanden in einem Haus größere Mengen Bargeld. Also hatten es die Täter anscheinend nicht auf Wertsachen abgesehen.
Oder sie konnten nicht mehr tragen. Oder wollten auf irgendwas anderes.
Also was könnte es sonst sein? Dafür müssen wir uns erstmal Meisel als Mensch anschauen. Er war als ein aggressiver Geschäftsmann bekannt, der einen harten Umgangston zu seinen Angestellten pflegte und soll schon seit 1994 bedroht worden sein. Es herrschte zu dieser Zeit an der Playa ein sehr, sehr starker Konkurrenzkampf. Und da stellt sich die Frage, ist Meisel mit seinem Bierkönig zu groß und zu erfolgreich geworden? War es vielleicht auch Neid der anderen? Die ganzen Gäste, die zur Playa kamen, haben von dem Ganzen, was da hinten los war mit den ganzen Strukturen und auch wurde mal über Mafia-Strukturen spekuliert, haben die gar nichts mitbekommen. Die waren einfach nur zum Spaß da. Man konnte zeitweise dann auch noch von mafiösen Organisationen lesen und hören, die das Gastronomengeschäft rund um die Kneipen, Clubs und Diskotheken am Ballermann beherrschten.
Ich wollte gerade fragen, gab es da den Megapark schon? Und wurde er zufälligerweise von einer Mafia-Familie geführt?
Wer weiß. Und unliebsame Mitstreiter wurden zu dieser Zeit zusammengeschlagen oder sogar in den Ruin getrieben. In jener Zeit übernahmen mallorquinische Geschäftsleute wie der Nachtclub-Unternehmer Bartolomé Corsage, sorry, wenn ich das falsch ausspreche,
alles gut,
und die Gebrüder Pasquale nach und nach das Geschäft an der Playa. Hatte auch einer von ihnen Interesse an dem erfolgreichen Bierkönig? Der Verdacht, dass sie Auftraggeber des Mordes Konkurrenten im Playa-Geschäft waren, dem wurde halt nachgegangen, aber der konnte nie bestätigt werden.
Krass.
Dann habe ich mir an dem Zeitpunkt die Frage auch gestellt, okay, man konnte das nicht bestätigen, aber was ist denn da mit dem Bierkönig passiert überhaupt? Und der Bierkönig von Meisel wurde von einem Getränkehändler übernommen Und der verkaufte später den Bierkönig an die Gebrüder Pasquale.
Okay, sehr verdächtig.
Mhm. Und einer der Brüder, Miguel Pasquale, der ist heute 70, dem gehört immer noch der Bierkönig und das Oberbayern. Die Hotelkette Pabisa, einige Tablelands-Läden sowie riesige Weingüter im Herzen der Insel. Der Fall hat ja, wie gesagt, 1997 gespielt. Und viele Jahre blieb die Frage, wer hat den Bierkönig Meisel ermordet, unbeantwortet. Doch dann rückten immer wieder neue Spuren und Theorien in den Fokus. Mhm. Und die möchte ich jetzt einmal mit euch besprechen.
Mhm.
Eine Spur führte die Polizei 2004 zu dem deutschen Mark L., der seine Ex-Freundin auf bestialische Weise ermordet hatte. Sie war Tänzerin im Bierkönig und war eine gute Freundin von Meisel. Ein Zusammenhang zum Dreifaltmord konnte aber nicht hergestellt werden.
Das wäre ja auch, wann wäre, 10 Jahre später? Oder nicht ganz 10 Jahre später?
Ja, das fand ich, also ich habe auch den
Zusammenhang... Jetzt habe ich dich getreten, sorry.
Ach, ganz leicht. Ich konnte auch einfach einen Zusammenhang. Klar, sie war Tänzerin im Bierkönig, aber warum er ihn ermorden sollte, konnte nicht aufgedeckt werden. Im Laufe der Ermittlungen, an denen zeitweise auch Beamte der Kripo Frankfurt beteiligt waren, werden viele Menschen vernommen. Immer wieder mal sickert durch, dass sich der Fall vor der Aufklärung befindet. 2007 nehmen die Ermittler kurzzeitig Meisels früheren Geschäftspartner Sven M. fest. Er hatte wenige Jahre nach dem Mord eine Beziehung zu Meisels damaliger Freundin Diana R. Jedoch trennte sich das Paar nach der Geburt einer gemeinsamen Tochter. Sven M. wird verhört, er hat jedoch ein Alibi für den Tatzeitpunkt, was auch nachgewiesen werden konnte, und deshalb wird er wieder freigelassen.
Okay, das finde ich irgendwie jetzt auch nicht so schlüssig, weil ich glaube, gerade wenn du trauerst und jemanden hast, der mit dir zusammen trauert, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da irgendwie so eine Beziehung entwickelt, wenn du halt, also wenn man halt quasi zu zweit dieselbe Person vermisst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das einfach zusammenschweißen kann. Deswegen finde ich das jetzt nicht so komisch, dass die eine Beziehung hinterher miteinander eingegangen sind.
Mhm. Da dachte ich auch, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass das, ja. Eine weitere Theorie deutet auf Tierzüchter aus Asien als Auftraggeber des Mordes.
Wegen der Papageien?
Ja, okay. Denn Meisel hat ja diese beachtliche und begehrte Sammlung von 2000 Papageien, die er auf seiner Finca züchtete. Dies sorgte weltweit für großen Neid. Und der Handel mit Papageien ist ein durchaus lukratives Geschäft. Der Markt wird von Südamerika und Malaysia kontrolliert. Und die Händler aus diesen Ländern gelten als nicht sonderlich zimperlich, wenn es um unliebsame Konkurrenz geht.
Was ist denn aber, da wurde ja auch kein Papagei geklaut, oder?
Nee, die waren noch alle da. Aber vielleicht, ja.
Vielleicht hat man darauf spekuliert, dass man die später kaufen kann.
Mhm. Und Meisel ist diesen Herrschaften offensichtlich in die Quere gekommen. Mit seiner Zucht störte er offenbar die Geschäfte in Europa. Bekannt ist, dass Meisel von einem Argentinier krankenhausreif geschlagen worden ist und Drohung erhalten hat. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, seinem Hobby weiter nachzugehen. Hat ihn diese Dickköpfigkeit das Leben gekostet? Das ist halt die Frage.
Weißt du, was ich nicht so ganz verstehen kann? Also ich glaube, wenn ich so reich wäre wie der, ne, und schon seit 3 Jahren Drohungen bekommen hätte, dann hätte ich doch irgendwo Sicherheitspersonal oder Kameras, Wachhunde, was weiß ich nicht was. Das finde ich so ein bisschen komisch, dass da nichts von
da war. Also Hunde hatte er, da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein.
Ach so, okay.
Aber wie du auch sagst, er war ja ganz alleine mit denen im Haus.
Ja.
Kann ich auch nicht verstehen, warum dann jemand, ja, der so bekannt ist, der so einen riesen Laden führt und besitzt.
Und ja,
Schutz hat.
Einmal auf seiner beruflichen Perspektive da irgendwie angefeindet wird oder beneidet wird. Und auf der anderen Seite auch noch bei seinem Hobby. Also weißt du, es sind ja 2 Seiten quasi, wo er irgendwie gefährdet war, wenn du auch schon sagst, dass die gerne dann mal jemanden aus dem Weg geräumt haben, diese Papageienzüchter oder diese Lobby, die dahinter steckt. Also gerade, also das sind ja 2 Sachen, die da aufeinanderprallen, wo ich doch dann, wenn ich so vermögend wäre, irgendwie Sicherheitspersonal oder sowas eingestellt hätte.
Aber ich finde auch das so, der wurde zusammengeschlagen, hat Drohung erhalten, spätestens da.
Ja, und ich. Kameras.
Ja,
genau. Hallo, ja. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, da wäre hier jeder Zentimeter meiner Wohnung wäre mit Kameras ausgestattet.
Ja. Gab es zu dem Zeitpunkt, war das schon so?
Ja, mit sich wahrscheinlich nicht mit der Qualität wie heute, aber Kameras oder so gab es mit Sicherheit.
Ja. Ja, fand ich. Aber ich finde, das beschreibt auch so ein bisschen seinen Charakter, so dieses ja. mit dem Kopf durch die Wand, ja. ich mache, was ich will.
Ja.
Ich lasse mich von keinem einschüchtern, wie ich gehe mit meinem Geldkoffer ja. nach Malle, das haben mir bestimmt auch viele ja, ausgeredet ja, zu Hause. Ja, dieser Frage wurde auch lange nachgegangen, aber ob ihn das wirklich das Leben gekostet hat, konnte nicht beantwortet werden. Auch diese Spur ist kalt.
Krass.
Eine weitere Theorie könnte Geldwäsche das Mordmotiv sein. Bei weiteren Untersuchungen in der Finca wird in einem Tresor eine gewaltige Summe an Bargeld gefunden. Es soll rund 1 Million Mark in 1000-Mark-Scheinen gewesen sein. Der Verdacht liegt nahe, dass dieses Geld nicht aus den Tagesannahmen aus dem Bierkönig stammen. Denn ganz ehrlich, wer zahlt sein Bier mit 1000-Euro-Scheinen?
Oder, obwohl das hätten wahrscheinlich die Leute, die diese Theorie aufgestellt haben, er hat das eingezahlt und hat sich das in 1000-Euro-Schein wieder auszahlen lassen. Weißt du, was ich meine?
Warum?
Aber auf der anderen Seite, wenn es wirklich darum geht, um Geldwäsche, warum haben die dann die Kohle nicht mitgenommen?
Das war ja im Tresor jetzt das.
Ja gut, aber wenn dir einer eine Knarre an den Kopf fällt, das ist nur Mia, die hier gerade vom Stuhl gesprungen ist, wenn dir einer eine Knarre an den Kopf fällt oder an den Kopf deines Sohnes, dann gibst du dem doch alles, was der will.
Ja, eigentlich schon. Ja, das stimmt. Deswegen denke ich auch, dass vielleicht ein anderes Motiv
ja.
dahinter stecken könnte. Genau, die Ermittler untersuchen das und es werden dann parallel mit einem Fall auf Ibiza gezogen. Ende der 1980er Jahre wird hier ein Mann, der wohl Drogengeld gewaschen und dabei seine Auftraggeber betrogen hatte, samt seiner Lebensgefährtin und den beiden Töchtern umgebracht und einbetoniert. Die Polizei vermutet damals, dass dieser Mord als Abschreckung für eine Geldwäsche dienen sollte.
Mhm.
Aber ich finde, das ist ja ein anderer Modus operandi. Also es wird ja
das hört sich ja schon richtig krass nach Mafia an. Und dann hätten die ja wahrscheinlich auch gewartet, bis die schwangere Frau wieder da ist und hätten ihr auch was angetan und dem ungeborenen Kind.
Ja, das stimmt, ja. Aber wenn wir von dieser Theorie ausgehen würden, dass Meisel wirklich beim Waschen von Drogen und Schwarzgeld betrogen haben sollte, ist dann da auch die Erklärung gefunden, warum die Angestellte ermordet wurde. Weil dann muss es sich ja wirklich um eine Verwechslung gehandelt haben, dass er dachte, okay, das ist die Lebensgefährte und der Sohn.
Aber ganz ehrlich, glaubst du, wenn das so, und ich meine, das muss ja geplant gewesen sein mit diesen Kissen und dann mit wahrscheinlich irgendwie Schalldämpfern oder Waffen oder sonst irgendwas. Glaubst du wirklich, dann wären die so schlecht informiert gewesen, dass die nicht wüssten, wie seine Frau aussieht oder dass die hochschwanger ist oder so? Ich weiß nicht.
Ja, eigentlich auch
nicht. Ich weiß nicht. Das finde ich alles irgendwie ein bisschen komisch.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass die Angestellte einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Ja. Ja, auch bei dieser Theorie laufen die Ermittlungen ins Leere.
Mhm.
Das waren jetzt die Theorien, die im Umlauf sind. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was...
Ich finde keine davon schlüssig. Sag ich dir so, wie es ist.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht genau, also ich lese auch gleich nochmal unten ein bisschen vor, weil Hunde waren ja auch da und es wurden ja auch noch Spuren gesichert. Entweder wird nicht mehr an die Öffentlichkeit gegeben oder es wird wirklich was vertuscht oder es war ja auch eine Zeit von Korruption, ob da noch was drinsteckt.
Ja, das könnte natürlich auch sein, aber ich glaube irgendwie, also es hat auf jeden Fall kein räuberisches Motiv, weil wenn die Papageien noch da waren und das ganze Geld war noch da, dann glaube ich nicht, dass das irgendwas mit Raub zu tun hat. Dann war das wahrscheinlich eher eine persönliche Sache, dass man damit auch vielleicht ein Exempel statuieren wollte. Ich weiß es nicht, aber ich sag mal so, gerade bei so einem Nachtleben und so, ich möchte jetzt nicht alle Leute über einen Kamm scheren oder diese ganze Branche, aber da ist ja schon relativ häufig Sachen mit Drogenhandel oder Geldwäsche oder sonst irgendwas. Also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern,
aber ich weiß, was du meinst, ist
schon naheliegend, dass irgendwie auch sowas sein könnte.
Mhm. Und wenn man, ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie er als Mensch war.
Ja.
Dass er ja auch nicht ganz einfach war.
Ja. Und wenn er da angeeckt ist,
kann
natürlich sein.
Ja, das stimmt. Ich habe mir dann nochmal angeschaut, okay, was ist denn aus der hochschwangeren Frau geworden?
Ja.
Und Diana R., die damalige Freundin von ihm, bringt im April 1998 Florian zur Welt. Mhm. Das war dann das gemeinsame Kind. Das war also dann der zweite Sohn des Bierkönigs. Mhm. Heute betreibt sie Na Arenal, also sie ist immer noch auf Mallorca, das Restaurant Capitan Cook und ein Sonnenstudio in der Playa de Palma. Und im Restaurant arbeitet auch ihr mittlerweile 24 Jahre alter Sohn Florian mit. Ja, es bleiben auf jeden Fall viele, viele offene Fragen. Und so wurde zum Beispiel nie bekannt, wie der Täter an den Wachhunden auf dem Grundstück vorbeigekommen ist. Also wir hatten ja gerade schon, hatte ich ja einmal angedeutet, es waren Hunde da. Entweder kannten sie den Eindringling,
das habe ich auch gerade gedacht,
oder sie haben die halt betäubt.
Ja, und wenn die natürlich erst an, ich sag jetzt mal 7-8 Stunden danach gefunden wurden, war die Betäubung vielleicht auch schon wieder weg, ne?
Genau, und es ist halt, stehen auch Gerüchte im Raum oder Vorwürfe, dass das nie untersucht worden ist. Und auch weitere Spuren brachten keinen Ermittlungserfolg. Man fand zum Beispiel unter Claudia L., das war die Angestellte, fremde DNA, die aber nicht zugeordnet werden konnte. Auch ein Fußabdruck im Garten brachte keine konkreten Hinweise auf den Täter. Und so bleibt der Mord ein ungelöstes Rätsel. Und die feierwütigen Malle-Liebhaber vergessen oft, dass ein dunkler Schatten den Bierkönig begleitet.
Krass.
Also jetzt habe ich einfach was übersprungen. Was würde ich jetzt noch anfügen?
Ja, mach mal.
Denn was ich auch krass fand, in Spanien ist die Tat 2017 verjährt. Denn nach 20 Jahren verjährt da Mord.
Okay, das finde ich heftig.
Aber da es sich um einen Deutschen handelt, ist die Frankfurter Staatsanwaltschaft zuständig. Mhm. Und Mord verjährt in Deutschland seit 1979 nicht mehr. Mhm. Deshalb ist auch eine Festnahme noch heute möglich.
Krass.
Aber wenn derjenige in Spanien festgenommen würde, gäbe es noch ein Problem, weil das ja in Spanien verjährt ist. Mhm. Dann würden die den nicht ausliefern. Aber dann könnte Deutschland das beantragen, dass derjenige ausgeliefert wird. Und dann würde er in Deutschland halt ins Gefängnis kommen.
Wenn derjenige überhaupt noch lebt, ne?
Ja.
Heftig. Also danke erstmal für den Fall. Ich hatte den nur noch so halb im Hinterkopf. Ich habe da irgendwann mal einen Artikel drüber gelesen, aber mir das jetzt auch nicht genauer angesehen. Also mega interessant. Auch wenn ich jetzt ein bisschen sauer auf dich bin, dass es ein Cold Case ist.
Sorry.
Das ist schon der zweite Cold Case, den du gemacht hast. Aber gut.
Stimmt, mit Peggy, ne?
Ja.
Ja. Peggy Knoblauch voll.
Und du hast irgendwann mal zu mir gesagt, bevor wir den Podcast gemacht haben, weh, du machst einen Cold Case.
Ja. Ja. Ich hasse ja auch Cold Cases. Aber da dachte ich, komm, den Bierkönig. Und ich finde, so viele Leute fliegen jedes Jahr nach Malle.
Ja, und wissen das nicht.
Und wissen davon nichts, dass eigentlich auch, ich finde, so ein dunkles Geheimnis über der Insel liegt. Und dass wir alle in dem Vermächtnis von dem Meißel feiern.
Krass, ne?
Dann wollte ich das nochmal so mit auf dem Weg geben, dass einem das immer noch so bewusst ist, was da passiert ist.
Ist das auch ein Bild von ihm? So ein Gemälde? Nicht Gemälde, sondern so eine Karikatur von ihm im Logo?
Im Logo? Ja, das sieht ihm ähnlich.
Ja, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie der aussieht, aber...
Ich zeig dir gleich nochmal ein Bild. Das könnte ja sein, stimmt. Ja. Der Bierkönig.
Ja.
Ja.
Ja, cool, dann danke für den Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal bei mir in den Kleiderschrank, oder?
Ja, das machen wir. So, wir sind jetzt bei Jördes im Kleiderschrank.
Ja.
Und da sehe ich schon was, was mir ins Auge sticht bei der geilen Farbe. Das ist neu, oder?
Ja, das habe ich mir vor... Ach, so neu ist das gar nicht. Doch, also schon vor 4 Wochen, glaube ich, in Holland gekauft. Und zwar ist das ein pinker Hosenanzug, aber mit Schulterpolstern.
Und es
gab's leider nicht anders.
Eine Weste.
Genau, es ist eine Weste, die aber so oversized geschnitten ist, also relativ lang. Dafür ist die Hose ein bisschen kürzer und enger. Und natürlich in der Trendfarbe Knallpink.
Geil. Sieht super aus. Ich freue mich schon auf die Fotos. Wie würdest du es kombinieren?
Ja, ich glaube, so tatsächlich ganz verrückt kann man es nicht kombinieren. Also ich würde ein weißes oder ein schwarzes T-Shirt drunter anziehen und dann halt passende Schuhe dazu. Weil ich nämlich auch, also ich würde gerne was Orangenes dazu anziehen, aber habe ich tatsächlich nicht. Ist ja jetzt so modern, diese Color-Blocking-Farben.
Ich kann dir meine Hose zum Blazer
leihen. Ach so, ja klar. Das ist natürlich sehr extrem. Ja, deswegen würde ich es, glaube ich, einfach relativ schlicht kombinieren.
Aber spricht da schon für sich.
Ja.
Aber ich finde es mega.
Ja, ich fand es halt cool, weil ich kann halt die beiden Teile auch so anziehen. Die Weste kann man irgendwie auch mal cool über irgendwas anziehen, um das ein bisschen aufzupeppen. Und die Hose kannst du halt auch so im Sommer mit einem T-Shirt anziehen, ne?
Ich finde auch im Büro.
Ja, auf jeden Fall.
Auch richtig gut anziehen, ja. Sieht immer schick aus.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. Dann freue ich mich auf die Outfits.
Ja, sehr gerne.
Und damit sind wir auch heute schon wieder am Ende der Folge angekommen.
Wahnsinn.
Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht erschüttert, weil es ein Cold Case war. Aber
Beschwerden gehen an Pia, nicht an mich. Ja. Nein, Quatsch.
Nächstes Mal gibt es wieder einen anderen Fall.
Das stimmt.
Gut. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Genau.
Und wir freuen uns.
Ja, ciao.
Ciao.